Hallo, geht es hier an den Theater? Es geht My Body Keeps Changing My Mind. Es steckt das vom 16. April und am Kapuziner Theater zu gesehen. Also es steckt, was dann bis mir ein Thema befasst, was vielleicht man am Theater vier könnt. Ihr's Steuerungen. Regie kennt von der Marion Rotha, Regieassistent von der Lies Scholtes. An allen zwei können wir noch heute begrüßen. Schönen guten Mittag. Schön, dass Sie da sind. Genau.
Hallo.
Hallo.
An Pufro macht dabei, heute auch der Jeff Schinker, den ich auch begrüßen kann. Schöne Grüße mit Nündisch.
Grüße mit sich, Pitt. Genau, vielleicht fangen wir sofort an. Denn letztes Stück, Marion, hat in Esch stattgefunden und hieß On the Schwamm. Jetzt geht's wieder um Musik, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Wie wichtig ist für dich Musik in den Regiearbeiten und was ist anders, wenn man es mit der Schwamm vergleicht?
Anfang des Jahres, das war eine Operette und da hatten wir das große Glück, dass einfach die Musik ist so ein verbindendes Element und die Leute, man hat eine Situation mit fremden Menschen, man kommt zur ersten Probe und denkt, oh Gott, wie wird es sein? Und als wir angefangen haben zu singen, war alles völlig okay. Wir waren eine große Familie und das ist jetzt in diesem Stück, ist die Musik ein also was dazu kommt. Es gibt aber auch noch eine Story dahinter und die ist nicht so spaßig. Es ist eben der Tod von Karen Carpenter, also der Untertitel, das Verschwinden der Karen Carpenter. Die ist vor 40 Jahren an Magersucht gestorben, eine Krankheit, die damals gar nicht so bekannt war und man wusste auch nicht, was man machen sollte in so einem Fall. Aber ich wollte kein Stück über Essstörungen machen, weil, also ich will auch im Theater was Schönes trotzdem noch erleben. Und das ist die Gratwanderung von dem Stück. Es gibt die Musik der Carpenters und die ist Balsam für die Ohren und für die Seele, aber auch die Story von Karen, die wir als Folie nehmen für eine Geschichte über zwei junge Leute von heute oder mitteljung, die auch Probleme mit dem Körper haben.
Und Thema Körper, das beschäftigt dich ja, glaube ich, in deinen Stücken sehr oft. Also wenn ich jetzt das letzte Stück von dir, das jetzt auch nach Avignon gehen wird, da geht es ja auch um Körper und um die Art und Weise, wie ein Körper ja irgendwie durch Sport missbraucht wird. Und hier wird der Körper von der Musik missbraucht, oder?
Es ist eigentlich eine Fortführung von dem Thema. Also in Körper am Ende der Welt spreche ich über eine autobiografische Geschichte und über Missbrauchsfälle in der Schweiz an Gymnastinnen. Und das ist der kindliche, weibliche Körper auf der Wettkampffläche. Und hier ist es eigentlich der Körper einer jungen Frau, die eigentlich keine Zeit hatte, erwachsen zu werden und die sofort in ein System hineingepresst wird, Popmusik, der Bruder, der alles bestimmt und die Plattenindustrie, die sagt, was man tragen soll, wie man singen soll, was das Image hergibt.
Es gibt ja diese ganzen Brüder- und Schwesterpaar in der Pop, in der Indie-Musik, diese ganzen Paare und Geschwister und manchmal auch toxische Beziehungen. Wie bist du eigentlich auf Karen Carpenter gekommen? Und was man ja, man kennt die Carpenters und man weiß meistens nicht, dass Karen Carpenter gestorben ist und an was sie gestorben ist.
Genau, das ist nicht so bekannt. Ich habe eigentlich über einen Song von Sonic Youth das Thema mal im Ohr gehabt. Das ist Tunic, Song for Karen. Aber ich wusste gar nicht, wer diese Karen ist. Und mein Freund ist Punkmusiker und er hat trotzdem alle Platten der Carpenters. Und er hat gesagt, das ist so eine spannende Story, die muss einfach mal verhandelt werden. Und so kam das. Und er hat gesagt, schau dir mal genau die Texte an. Und dann haben wir angefangen, uns damit zu beschäftigen. Es gibt einen Autor, der die Story geschrieben hat. Und ich muss auch korrigieren, Liz Scholtes ist alles andere als eine Regieassistent, sie ist absolut Mitarbeiterin. Wir sind ebenbürtig an diesem Projekt beteiligt und ich bin sehr froh, dass ich das nicht alleine machen musste. Das ist nämlich ein Riesending.
Dann vielleicht die nächste Frage an euch beide. Wie, wie setzt man das um auf der Bühne? Was macht man mit so einem Thema? Damit es halt, wie du sagst, du willst kein Stück machen über Essstörungen und trotzdem geht es natürlich um Essstörungen. Und was macht man da?
Na, ich glaube, das ist schon die Herausforderung so ein bisschen gewesen, auch einfach diesen Text erstmal eine Textfassung zu erarbeiten zusammen mit dem Autor, der das auch geschrieben hat und zu gucken, okay, wie kann man sich diesem Thema nähern, ohne jetzt ein Stück über diese Krankheit zu machen und das alles auch irgendwie auf eine nicht zu dramatische Art und Weise zu behandeln, sondern sowohl das über die Carpenters zu sprechen, als auch über dieses Thema. Und das ist uns jetzt hoffentlich gut gelungen, aber es ist natürlich auch, es sind zwei komplett komplett andere Themen. Also man kann über die Carpenters kann man ein komplettes Stück machen, auch ohne dieses Thema eigentlich anzusprechen. Also nicht ohne es anzusprechen, aber ohne dem jetzt viel Bedeutung zu geben, weil da gibt's so viel, was man sagen kann. Und über das andere Thema gibt's noch viel mehr. Mhm. Deshalb ist es schon, ja, das war so ein bisschen eine Herausforderung, diese beiden Sachen irgendwie zusammenzukriegen. Aber ja, wir haben das auf jeden Fall jetzt versucht auf eine, ja,
flockige Ebene auch mit der Musik der Carpenters. Wir hatten das große Glück, dass wir unterwegs jemanden kennengelernt haben, der wirklich an dieser Krankheit litt. Und die hat uns ganz viel Material geliefert, freiwillig. Sie hat gesagt, ich möchte darüber reden, ich möchte anderen helfen und hat ihre Geschichte erzählt. Und sie ist quasi auch eine Folie dafür geworden, für die eine Figur, die entwickelt wurde. Und auch die Schauspielerin, die kommt immer wieder darauf zurück. Ah, wie war das im Gespräch mit der? Wie hat die sich verhalten? Wie hat die das empfunden? Und das ist sehr greifbar dadurch und nicht melodramatisch, sondern einfach sehr wahrhaftig.
Das war auch eine große Hilfe für die Entwicklung überhaupt dieses Textes, dass man wirklich wahrhaftig an einer Person dran sein kann. Das hat auf jeden Fall diese Figuren sehr gefüttert, dass man das nicht einfach sich ausdenkt, wenn man es selber nicht kennt, sondern dass man da wirklich mit Personen reden kann, die diese Erfahrungen gemacht haben. Und ja, das war sehr hilfreich.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Du hast ja in den meisten Stücken gibt es immer wieder, also es ist für mich immer so eine so ein Pendeln zwischen Dokumentar und Fiktion, teilweise dann halt auch autofiktional oder autobiografisch. Und genau, ich denke, ist das hier genauso? Oder gibt's halt wieder wo ist die Gratwanderung zwischen Dokumentarform und fiktionaler Form?
Wir haben einen kleinen Kunstgriff angewendet. Also Sie machen ein Projekt im Stück sozusagen. Sie haben eigentlich wie ich auch über ein Jahr habe ich Material angesammelt. Bücher, Schallplatten, Literatur über Essstörungen, über die Carpenters, alles Mögliche. Und die beiden sind auch an einem Projekt. Sie möchten eigentlich darüber arbeiten und weil sie so lonesome sind, weil sie was brauchen, überhaupt ein Projekt, so wie wir Künstler auch, ne? Wir brauchen immer was, woran wir arbeiten können, damit wir überhaupt existieren. Und die haben das auch. Wir wissen gar nicht genau, was das für welche sind und warum sie in einem Raum zusammen sind. Aber sie haben dieses Projekt und sobald es darum geht, binden sie sich an. Also sie studieren die Bücher, sie zeigen die Fotos in die Kamera und sie wundern sich darüber, dass das passieren konnte, dass sie vor den Augen aller eigentlich verhungert ist, weil sie war ja die erste dokumentierte Leiche der Anorexie sozusagen, weil das war, sie hatte Auftritte in verschiedenen Abständen und wurde einfach immer weniger. Von 68 Kilo, so wie ich, bis 35.
Ja, interessant ist ja nicht nur, dass man die Carpenters kennt, aber halt vor allem, dass man genau diese Geschichte nicht kennt, obwohl man sie eigentlich dann, wie du es gerade sagst, live gesehen hat. Und ich glaube, dass dieses Unsichtbarwerden, das scheint mir ein bisschen ein Thema auch zu sein, oder?
Genau, also hinter etwas verschwinden, dass die Identität, die man hat, die man kreiert als junger Mensch, die sind ja mit 19 berühmt geworden. Das ging mega schnell und man weiß eigentlich noch gar nicht, was zum Beispiel Liebe oder Leben überhaupt ist. Und die singen die ganze Zeit über Liebe und Sehnsucht und Einsamkeit und so. Und die hatten aber gar keine Chance, eine Persönlichkeit zu entwickeln und dann immer gezwungen, irgendwie zu lächeln, da zu sein, eine Oberfläche herzustellen. Genau. Und was eigentlich die Krux an der ganzen Story ist, und das wissen auch nicht viele, ist, dass sie Schlagzeugerin war. Mhm. Und eine mega gute. Sie war sogar besser einmal in einem Magazin bewertet worden als der von Deep Purple oder Led Zeppelin, einer von den beiden. John Bonham, glaube ich. Und die hat ihr Place of Harmony oder Kraftort. Ja, genau.
Comfort verlassen. Sind wir auch beim Thema Frauen in der Musik. Und du hast gerade von Sonic Youth geredet. Genau. Kim Gordon, die nach Luxemburg kommt für Science
Was?
Call. Kim Gordon wird nach Luxemburg kommen. Im Melusina spielen.
Wann?
Ja, keine Ahnung, im Juni irgendwann. Oh. Datum weiß ich nicht auswendig.
29. Juni.
29. Juni.
Oh nein, da habe ich die Operette in Wils. Wann? Um wie viel Uhr?
Da musst du die Operette sein lassen.
Ja.
Also auf jeden Fall, genau. Und Kim Gordon ist halt eine der ersten starken Frauen in Musik. Und
die haben wir
das ist gerade, du hast es gerade angesprochen, Frauen in Musik zu der Zeit von Karen Carpenter war halt auch dann, ja, in welchem Sinne ist das ein Thema? In welchem Sinne ist es eine Frau, die in einer Szene auftritt, in der es ganz wenige Frauen gibt, die natürlich ein anderes Bild vom eigenen Körper dann hat? Hat das mitgespielt?
Wir haben eine Szene, wo wir darüber reden, aber nicht jetzt unbedingt in der Zeit, sondern was muss eine Frau haben im Musikbusiness? Mhm. Sie muss gut aussehen oder eine Projektionsfläche sein. Mhm. Sie muss zum Träumen anregen, bekömmlich sein, nicht zu politisch vielleicht. Man bezieht sich auch ganz kurz auf Taylor Swift irgendwie, weil sie ist die Person of the Year 23. Und dass man 10 Nummer 1 Hitsingles hat, also die Carpenters hatten 16 Hits hintereinander, aber nicht gleichzeitig. Mhm. Das ist ein Phänomen. Und Karen war mit 32 Männern und noch einer Friseuse unterwegs, also auf Tour. Das ist schon crazy.
Ja, total. Wow. Und dann auch, ja, die einzige Frau von 32 und genau zu einer Zeit, wo, in denen, ja, wo es Frauen in der Popmusik halt eher weniger gab. Und interessant ist halt auch dann, wie du sagst, dass ja, sie Schlagzeugerin war und das eigentlich überhaupt und auch noch besser geratet war als viele Männer, aber das interessiert dann irgendwie niemanden. Was interessiert hat, ist halt, dass es eine Frau war in der Popmusik und das ist irgendwie dann, ja, es gibt ein ganz anderes Augenmerk darauf.
Ja, warum? Also es ist ja auch noch wirklich interessant, dass man auch sagt, interessant ist, dass sie genau dieses Goody-Goody-Image verkörpert. Also es ging gar nicht darum, dass sie jetzt irgendwie eine Frau in der Musik ist, sondern sie sollte genau das Bild darstellen, was die meisten irgendwie haben wollen in der Zeit, wo auch Nixon Präsident ist und diese ganzen Watergate-Sachen. Das ist genau dieses, nein, das sind diese netten Menschen von nebenan und es ging genau darum, deshalb wurde ihr das Schlagzeug weggenommen, deshalb wurden sie in irgendwelche Kleider gesteckt, die sie gar nicht anziehen wollte, sondern sie sollte genau das verkörpern, um diese heile Welt irgendwie, die es zu der Zeit ja auch nicht gab. Und das war für sie natürlich auch wie so eine Flucht in sich selbst hinein, diese ganze Geschichte, die dann mit der Essstörung entstanden
ist. Man sagt immer, Kontrolle ist das. Die haben sonst keine Kontrolle und dann kontrolliert man wenigstens den Körper.
Mhm. So. Und genau, du hast es gerade angesprochen, es geht auch um eine Zeit, wie fern wird dann auch das Amerika dieser Zeit, das Nixon-Amerika eingefangen? Ist das wichtig oder wird das Stück jetzt eher universaler im Sinne von, weil Erstellung ist ja dann irgendwie leider trotzdem universal und auch auf die heutige Zeit transponierbar? Genau, inwiefern spielt die Zeit von damals eine Rolle im Stück?
Also wir haben einen kleinen Kunstgriff angewendet, weil wir die Geschichte auch tatsächlich nacherzählen in Jahreszahlen und das ist einfach rein dokumentarisch informativ interessant, aber damit man mitkriegt, wie ist das Leben überhaupt, was ist in Amerika passiert, eben Watergate, Nixon hat die eingeladen, Willy Brandt war an dem Tag da, Young America At its best, genau. So hat der Nixon die angekündigt und war sehr stolz, dass sie am Vorabend der Watergate-Affäre eigentlich bei ihm waren. Und auch die Familie, die haben alles investiert in diese Kinder. Die sind von der
Ost zur Westküste gezogen.
Die haben alles investiert in diese Kinder. Die Mutter hat noch einen Job in einer Flugzeugfabrik angefangen, um das finanzieren zu können. Der Richard sollte Klavier spielen und das ist auch so ein Punkt. Der Richard ist der Enfant prodige. Der sollte nach vorne gebracht werden und keiner hatte die Rechnung mit Karen gemacht. Und die Mutter hat dann gesagt, nee, als die Karen engagiert werden sollte, ohne den Richard, hat die gesagt, no, you have to take the other one too.
So. Also es war wirklich, das ist halt auch so spannend, dieses, man setzt sein ganzes Geld oder alles, was man hat, auf ein Pferd und das ist der Sohn, der Sohn soll Musiker werden und der soll richtig berühmt, bestenfalls, wir ziehen nach L.A., weil da ist das Leben, da wird man entdeckt und dann stellt sich irgendwann heraus, okay, eigentlich ist es das andere Kind, aber das auch nicht wahrhaben zu wollen, dass jetzt die Frau die das Ziehpferd ist, sondern das ist eigentlich, das ist spannend. Und die Eltern, natürlich, wie schlimm ist das, wenn man denkt, hey, da kriegt jemand einen Job angeboten, einen Musikvertrag und gesagt, ach so, nee, aber du kriegst den nur, wenn du deinen Bruder mitnimmst. Also das ist schon, das spiegelt die ganze Gesellschaft damals natürlich auch immer noch mit.
Gerade wo du sagst Zugpferd, wir haben auch in der Textfassung so kleine Märchenmotive drin, dass man irgendwie sagt, sie ist wie so ein Zirkuspferd oder auch die Mutter ist wie bei Rotkäppchen, oh Gott, wieso hast du so große Ohren und hörst mir gar nicht zu, wieso hast du große Augen und schaust mich gar nicht an. Also da hat der Autor anhand von den Songs und von der Story, weil er eigentlich Lyriker ist, hat er noch ein bisschen experimentiert und das macht es auch traumhaft. weiter, das Ganze.
Apropos textliches Experimentieren, du hast gerade von einem Kunstgriff geredet und das ja eigentlich ein bisschen so eine Mise en Abîme macht im Stück. Und in welchem Sinne ist es, also als Schauspieler und Schauspielerin ist man ja auch mal mit seinem Körper beschäftigt. In welchem Sinne ist das ein Thema? In welchem Sinne ist diese Mise en Abîme gefährlich oder kreativ?
Bei uns, in dem Stück oder allgemein?
Wie du, beides.
Dass man sich ins Licht setzt, als Schauspieler auch. Also unsere beiden Darsteller sind leider auch total dürr, die habe ich nicht so gecastet. Es hätte auch was ganz anderes sein können, aber ich sage jetzt leider aus Witz, es ist natürlich auch toll zu sehen, was das, dass der Körper als Instrument und wie er aussieht und wenn der eine, der nimmt sich einen Song von den Manic Street Preachers, kniet sich voll rein und sagt, morgen ist meine ganze Haut verschwunden, ich habe schon lange nicht mehr gepisst, ich wiegt gar nichts mehr. Meine Mutter versucht mich mit Roast Beef zu ersticken. Und er hat selber die Knochen ganz offen. Also wir haben ihn nicht runtergehungert. Aber das ist dann schon beeindruckend. Und die Darstellerin selber ist auch recht schlank. Und sie hat auch mal gesagt, ja, der Körper ist mein Instrument.
Genau. Ich muss ja, glaube ich, jetzt Spielverderber hier spielen, dazwischen gehen. Ich habe nämlich die Uhr im Blick. Kann man aber direkt nochmal sagen, My Body Keeps Changing My Mind am 16., am 19., 20. und 21. im Kapuzinertheater. Info unter theatre.lu. Bei uns im Stadion Marion Rotha. Studio.
Sonst immer im Stadion.
Denke ich schon ganz groß. Marion Rotha, Liz Scholtes, beide für die Regie zuständig. Danke für den Besuch. Auf hier bleibst du ein dummer Zimmer Rolukum um an von meinen Emissionen wie Haut, Hai, wie Gewinn, lo gleich stark Qualität am Oves Panorama. Alumma, so viel, wie was Carpenters geschwart, an der Tele schlägst mal auch auf, Haias Top of the World.